Die Fußball-Weltmeisterschaft ist ja gerade voll im Gange und vielleicht steckt dem einen oder anderen noch das späte Spiel von gestern Abend in den Knochen, auch wenn wir ja nur unbeteiligte Zuschauer waren. Aber ich hoffe, dass wir fit sind heute Morgen für Gottes Wort, auch mit der Wärme. Viele sind schon am Wedeln, ja, das staut sich. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem gut heute Morgen Gottes Wort hören können. Und im Voraus zu so einer Fußball-Weltmeisterschaft gibt es ja so eine ganze Reihe von Dingen, die passieren müssen. Da ist Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, der die Mannschaft zusammenstellen muss, den Kader benennen muss. Und da muss die Mannschaft zusammenwachsen und muss Teamgeist entwickeln. Und als ich so in der Predigtvorbereitung war, musste ich daran denken, wie das wohl aussehen würde, wenn du oder wenn ich den Kader benennen müssten. Ich meine jetzt weniger den Kader von der deutschen Nationalmannschaft, sondern wenn du den Gemeindekader zusammenstellen müsstest. Also du könntest entscheiden, wer gehört dazu und wer bleibt außen vor. Und ich habe mich gefragt, wie würde das wohl aussehen? Wen würdest du auf jeden Fall mit hineinnehmen und wen würdest du gar nicht erst in die engere Auswahl aufnehmen? Wen würdest du auf die Ersatzbank setzen und wem würdest du vielleicht eine zentrale Rolle geben in der Gemeinde? Anders ausgedrückt, wer in der Gemeinde passt eigentlich zu deinen Vorstellungen? Und wer ist einfach nur komisch? Ja, nicht laut sagen. Ja. Machen wir uns nichts vor, so ein Gemeindekader, wenn man diesen Begriff mal so nimmt, das ist ja schon ein spannendes Konstrukt. Ja, und es wird für jeden von uns Leute geben, die wir wahrscheinlich wohl eher nicht dazugenommen hätten. Nun ist die Sache, dass weder du noch ich den Gemeindekader zusammengestellt haben. Und das ist auch gut so. Nein, es ist Gott selbst, der den Gemeindekader zusammengestellt hat. Und zwar nicht aufgrund von herausragender Leistung oder toller Bewährung, wie das im Fußball der Fall ist, sondern aufgrund von Gnade. Und wenn Gnade nicht das Kriterium wäre, dann wäre keiner von uns in Gottes Gemeinde dabei. Ja? Anders ausgedrückt, wir sind als Gemeinde ein echter Gnadenkader voller Leistungsschwächlinge. Ich weiß, das ist eine steile Aussage, aber ist tatsächlich der Fall. Wir sind als Gemeinde ein echter Gnadenkader voller Leistungsschwächlinge. Wir sind alle unvollkommen, wir sind alle auf dem Weg, wir sind alle herausgefordert, einander anzunehmen, als eine Einheit zusammenzuwachsen, die ein großes Ziel verfolgt, nämlich Gott zu verherrlichen. Und damit das geschehen kann, ist der Appell von heute Morgen an jeden Einzelnen von uns, nehmt einander an. Das ist das Thema von Römer 15, die Verse 1 bis 13. Und ich will uns gerne diesen Text lesen aus Römer 15, die Verse 1 bis 13. Und dann denken wir weiter nach über das Thema. Nehmt einander an. Da heißt es, Römer 15, ab Vers 1. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit der Nationen aber Gott verherrlichen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nation zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bete kurz mit uns und dann steigen wir in diesen Text ein. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst. Auch für diesen Abschnitt, den du uns heute Morgen gibst, der uns herausfordert, der an uns appelliert. Und wir wollen darum beten, dass du uns offene Herzen schenkst, offene Ohren schenkst, dass du uns Konzentration gibst und dass du uns jetzt auch trotz dieser Hitze einfach hilfst, uns auf dich zu konzentrieren, aufzupassen, zuzuhören, was du uns zu sagen hast, Herr. Und wir beten darum, dass du unsere Herzen erreichst und zu deiner Ehre veränderst. Amen. Wir sind im größeren Abschnitt hier von Römer 14 und letzte Woche sind wir in Römer 14 schon hineingestartet und haben dieses Spannungsfeld zwischen Schwachen und Starken im Glauben anhand von diesem Kapitel Römer 14 näher angeschaut. Ja, da gab es manche, die dachten, dass sie sich noch an gewisse Speisevorschriften und Festverordnungen aus dem Alten Testament halten mussten. Und möglicherweise gab es auch den einen oder anderen, der die Befürchtung hatte, dass er vielleicht Götzenopferfleisch essen könnte. Und Paulus hat sie in Römer 14, Vers 1 als die Schwachen im Glauben bezeichnet. Und auf der anderen Seite gab es in der Gemeinde in Rom Leute, die sehr gut verstanden hatten, dass durch Christus das Gesetz, dass sie vom Gesetz befreit wurden und so etwas wie die jüdischen Speisevorschriften oder gewisse Feste nicht mehr einhalten mussten. Und Paulus nennt sie jetzt hier in Römer 15, Vers 1 die Starken und macht so eine Gegenüberstellung. Nun können wir uns vorstellen, dass diese unterschiedlichen Standpunkte in der Gemeinde ganz schnell zu Spannungen in der Gemeinde führen konnten. So schnell ging das doch, dass die Starken auf die Schwachen verächtlich herabschauen konnten. Oder auf der anderen Seite die Schwachen, die sich noch an gewisse Gesetze unnötigerweise gebunden gefühlt haben, gedacht haben, okay, ja, wie können die nur so frei unterwegs sein? Und sie haben mit einem richtenden Geist auf andere geschaut. Und Paulus hat dieses Spannungsfeld aufgegriffen und hat in Römer 14, Vers 10 bis 12 schon deutlich gemacht, dass es am Ende des Tages nicht darum geht, wie ich andere beurteile oder wie mich andere beurteilen, sondern jeder von uns ist Gott gegenüber Rechenschaft schuldig. So hieß es, gucken wir nochmal kurz zurück, Römer 14, Vers 12 und 13 hat er geschrieben, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Und dieses, ja, also dem Bruder keinen Anstoß oder Fallstrick zur Sünde zu geben, das ist nicht so zu verstehen, dass wir einfach sagen, okay, dann bleibe ich schön fern einfach von den anderen. Dann gehe ich ihnen gekonnt aus dem Weg. Nein, vielmehr waren die Christen damals in Rom und auch wir heute als ein Leib zusammengestellt, als eine Gemeinde, die Gott so gewollt hat. Und wir sollen aneinander und miteinander wachsen. Was aber kennzeichnet einen wirklich guten und zielführenden Umgang miteinander? Es ist die gegenseitige Annahme. Und über die spricht Paulus in Römer 15 dann weiter. Und zur gegenseitigen Annahme wollen wir uns drei Punkte anschauen. Und dabei werden wir merken, es sind jetzt nicht genau die gleichen Spannungsfelder vielleicht wie damals in der Gemeinde in Rom, die uns betreffen. Ja, da war ja dieses Zusammengewürfel aus Heidenchristen und Judenchristen, was viel Spannung mit sich gebracht hat. Das wird bei uns ein bisschen anders sein. Aber die Grundprinzipien dieses Textes, die sind auch für uns von großer Bedeutung. Also schauen wir uns drei Prinzipien an heute Morgen. Das erste lautet, durch Annahme erstens andere erbauen. Geht um die ersten zwei Verse. Gleich in Vers 1 geht es um eine Verpflichtung für uns, wenn es da heißt. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Und interessanterweise schreibt Paulus hier, wir aber, die Starken. Und er zählt sich selbst also zu den Starken, ganz offensichtlich. Ja? Und er geht davon aus, dass er selbst also gut verstanden hat, was diese Freiheit vom Gesetz durch Christus bedeutet. Jens hat das letzte Woche schon deutlich gemacht, das bedeutet nicht, dass alle moralischen Gesetze für uns jetzt hinfällig wären, aber es gibt gewisse Dinge wie Reinheitsvorschriften oder Essensvorschriften, so, die waren durch Christus erledigt. Und Paulus hat das verstanden für sich. Jetzt habe ich versucht, mich hineinzuversetzen in diese Gemeinde in Rom. Ja? Denken wir mal so uns da hinein. Da lesen Sie den Römerbrief. Und ich fand das spannend, dann zu überlegen, dann lesen Sie und kommen zu Römer 14 und 15 und lesen dann etwas von den Starken und von den Schwachen. So, das sind ja Begrifflichkeiten, die hätte wahrscheinlich keiner von der Gemeinde in Rom einfach so verwendet für sich. Aber auf einmal sind diese Begrifflichkeiten da und natürlich stellt sich die Frage, wo bin ich denn einzuordnen eigentlich? Stark oder schwach? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Begriffe hier liest, wo du denkst, ich bin stark oder ich bin schwach. Aber gerade, wenn du schon viele Jahre gläubig bist, vielleicht auch eine gewisse Stärke im Glauben hast, Gott dir Erkenntnis geschenkt hat und eine gewisse Glaubensreife, dann sind wir hier in Vers 1 und 2 umso mehr in die Pflicht genommen. Hier heißt es, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Man könnte verpflichtet auch mit schuldig oder gebunden sein übersetzen. Und da steht das gleiche Wort, ihr seht das hier wie in Römer 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Jetzt denken wir uns nochmal hinein in diese Starken aus Römer 14 und 15, deren Kennzeichen ja gerade war, dass sie diese Freiheit in Christus gut verstanden haben und sich nicht mehr gebunden gefühlt haben an zum Beispiel Speisevorschriften oder Einhalten von Festtagen. Aber Gott gibt ihnen und weitergedacht auch uns eine andere Bindung, eine andere Verpflichtung, und zwar die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Das ist unsere Pflicht. Ja? Und es bedeutet Rücksichtnahme. Das Wort tragen kann man auch übersetzen mit ertragen oder kann auch so viel bedeuten wie aufheben oder aushalten. Und das macht uns schon deutlich, das ist kein einfacher Selbstläufer. Das ist nicht so easy, ja? Sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Und das wird uns manchmal auch nicht so leicht fallen. Und das bedeutete damals definitiv, dass die Starken nicht in wilden Diskussionen auf die Schwächeren eingeredet haben, um ihnen endlich zu sagen, dass sie die Feste Israels aus dem Alten Testament nicht mehr weiterhalten müssen. Und es bedeutete auch, dass die Starken ihre, ich nenne sie mal, religiösen Vegetariergeschwister nicht zum Spanferkelessen einladen sollten und dann sagen sollten, dann machen wir noch einen Wurstsalat, damit die endlich verstehen, dass man nicht, dass man alles Fleisch essen darf. Ja? So, das sollten sie nicht tun. Vielmehr sollten die Starken es aushalten, dass ihre Glaubensgeschwister in diesen zweitrangigen und vermeintlich auch unbedeutenden Fragen noch anderer Meinung waren. Im Fokus sollte sein, dass sie einander in Liebe ertragen. Das ist ein Begriff, den verwendet Paulus in Epheser 4, Vers 1 bis 3. Schauen wir da ganz kurz hinein. Da schreibt er, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Und hier sind die Eigenschaften aufgezählt, ne? Demut, Sanftmut und Langmut. Man könnte auch sagen Geduld. Und die sind unbedingt notwendig, damit wir einander in Liebe ertragen können. Es braucht Demut, die uns verstehen lässt, dass ich genauso Wachstum nötig habe, wie der andere auch. Und es braucht Sanftmut im Umgang mit dem anderen, damit wir uns nicht in hitzigen Diskussionen verlieren. Und es braucht Langmut oder Geduld, weil Veränderung braucht immer Zeit, sowohl in meinem Leben, aber auch im Leben des anderen. Und nur mit diesen Eigenschaften im Gepäck kann ich andere in Liebe ertragen und so dazu beitragen, dass die Einheit des Geistes, ja, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, dass sie bewahrt bleibt. Genau diese Einheit des Geistes, die war ja in Rom durch die verschiedenen Meinungsverschiedenheiten über diese Gewissensfragen, diese Einheit war gefährdet. Jetzt wollen wir an dieser Stelle weniger nach Rom blicken, ne, sondern wir sind ja in Bayreuth und wollen nach Bayreuth blicken, auf uns. Und wir sind sehr dankbar, dass Gott in den letzten Jahren in unserer Gemeinde so viel Wachstum geschenkt hat, so viele Menschen auch hinzugetan hat. Und immer da, wo Menschen zusammenkommen, da prallen Biografien und prallen Prägungen und unterschiedliche Lebensformen und manchmal auch Kulturen aufeinander. Und nun ist gerade ja eine Gemeinde, wenn man so darüber nachdenkt, ein Sammelsurium von ganz unterschiedlichen Menschen. Und die bringen alle ihre eigene Geschichte mit. Und wenn sie nicht gerade in einer Gemeinde gelandet wären, dann hätten sie wahrscheinlich auch nicht viel miteinander zu tun. Schau dich um und überleg, ja, mit wem hättest du irgendwas zu tun? Das ist wahrscheinlich bei vielen gar nicht der Fall. So. Nun sind wir aber zusammen unterwegs, auf dem Weg mit Jesus. Da ist der langjährige Christ, der vielleicht sogar in der Gemeinde groß geworden ist, der mit der Muttermilch das Wort Gottes aufgesogen hat, der ganz viel kennt. So, und der ist zusammen in einer Gemeinde mit dem, der gerade erst Christ geworden ist und sich vielleicht bis vor kurzem noch mit allen möglichen Strömungen, religiösen Strömungen, geistlichen Strömungen dieser Welt beschäftigt hat. Und nehmen wir mal an, du bist der langjährige Christ und erlebst nun, dass auf einmal da neue Leute in die Gemeinde kommen. Ja, Leute, die stark von ihrem alten Leben geprägt sind. Jetzt ist die Frage, wie gehst du mit ihnen um? Welche Gedanken kommen dir über sie? Schaust du vielleicht insgeheim verächtlich auf sie herab? Denkst dir vielleicht sogar, gut, dass ich nicht so bin wie die? Oder realisierst du, dass sie das gleiche Wachstum nötig haben, was der Herr in deinem Leben über Jahre oder Jahrzehnte fördern musste? Siehst du es als deine Pflicht, andere zu tragen? Oder sind sie dir egal? Ja, und wie steht es um diese Eigenschaften hier aus Epheser 4, Demut, Sanftmut und Geduld in meinem Leben, wenn es darum geht, andere in Liebe zu ertragen? Wo muss der Herr mich da vielleicht verändern und wo will er mich gebrauchen, um die Einheit des Geistes zu bewahren, um zu fördern? Das sind durchaus herausfordernde Überlegungen, aber jeder ist hier in die Pflicht genommen, sich vom Herrn formen zu lassen und dann auch zum Wachstum der Gemeinde beizutragen. Und nehmen wir auf der anderen Seite mal jemand, der sagt, okay, ich bin noch gar nicht lange im Glauben unterwegs. Und auch dich will ich fragen, bist du jemand, der sich gerne etwas sagen lässt? Jemand, der gerne darin wachsen will, ein gottgefälliges Leben zu führen und jemand, der auch annimmt, dass Gott auch andere Geschwister in der Gemeinde dazu gebrauchen will, vielleicht reifere, vielleicht langjährige Geschwister, die er dazu benutzen will. Gott hat uns nicht ohne Grund zusammengestellt in einer Gemeinde, sondern mit einer Absicht. Und die kommt hier in Vers 2 so gut zum Ausdruck, wenn es da heißt, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Das ist das Gegenstück zum Ende von Vers 1, wo wir aufgerufen sind, nicht uns selbst zu gefallen. Ja, und gerade dort, wo wir Rücksicht auf andere nehmen, da müssen wir ja oft einen Schritt zurück machen. Ja, da müssen wir einbüßen. Es geht in der Gemeinde nicht darum, dass ich zu meinem Recht komme. Und es geht nicht darum, dass ich mich durchsetze. Und es geht auch nicht in keinster Weise darum, dass ich mich irgendwie zur Schau stelle, sondern es geht immer darum, dass ich anderen zur Erbauung dienlich bin. Und genau diesen Fokus setzt Paulus hier in Vers 2. Und hier schreibt er, ist uns das aufgefallen, interessanterweise, jeder von uns. Das heißt, egal ob schwach oder stark im Glauben, egal wo du dich einordnest, dieser Aufruf, den darf sich jeder zu Herzen nehmen. Jeder von uns ist aufgerufen, zur Erbauung andere beizutragen und dem Nächsten zum Guten dienlich zu sein. Und damit greift Paulus etwas auf, was er ein paar Verse vorher in Römer 14, Vers 19 bis 21 schon betont hat. Werfen wir einen kurzen Blick zurück, also der Text kurz davor. Römer 14, Abvers 19 hat er geschrieben, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Ich glaube, gerade dieser Vers 19 ist ein sehr guter Leitsatz im Umgang miteinander in der Gemeinde. Ne, viel Streitigkeiten könnten vermieden werden, wenn ich meinen Umgang mit anderen durch diese zwei Filter hier laufen lassen würde. Also mir diese zwei Fragen stelle, diese zwei Filter. Erstens, strebe ich nach Frieden und dient mein Vorgehen dem Frieden? Und zweitens, inwiefern geht es mir wirklich um die Erbauung und um das Glaubenswachstum des anderen? Und verstehen wir uns an dieser Stelle nicht falsch, in dem Sinne, dass unter dem Deckmantel des Friedens einfach alles stehen gelassen werden sollte, vor allem nicht das, was Gott ausdrücklich in seinem Wort anspricht. Darum geht es überhaupt nicht in diesen Kapiteln Römer 14 und 15, sondern es geht hier um Gewissensfragen. Aber selbst wenn es da Dinge gibt, die fallen mir auf bei anderen und die haben vielleicht auch einen Boden, den Gott in seinem Wort gegeben hat, dann ist es, bevor ich das anspreche, umso besser, darüber nachzudenken, geht es mir wirklich um die Erbauung des anderen? Oder geht es mir vielleicht um Rechthaberei oder um Selbstgefälligkeit oder Selbstdarstellung oder was auch immer? So, und jetzt denkst du vielleicht, wie finde ich das denn heraus, worum es mir eigentlich geht? Ich glaube, ein sehr guter Indikator, herauszufinden, ob es dir wirklich um die Erbauung des anderen geht, ist das Gebet für den anderen. Ja? Bevor wir auf den anderen losgehen, wollen wir doch lernen, zu dem zu gehen, der wirklich Herzen verändern kann, zu Gott selbst. Und wenn wir das tun, wenn wir das beherzigen, dann merken wir, dass Gott uns verändert dabei. Wenn wir zu Gott gehen und bitten, dass er uns in Liebe zur Erbauung von anderen benutzt, dann wird das so manchen Schaden verhindern. Warum? Ich glaube, mehrere Gründe. Weil mein Herz auf das Richtige ausgerichtet wird, nämlich auf die Erbauung. Weil ich anfange zu reflektieren, was aus Gottes Sicht wirklich von Bedeutung ist und was vielleicht vielmehr meine eigenen Vorlieben und meine eigene Handhabe ist. Und weil ich anfange, über den anderen vor Gott nachzudenken und darauf bedacht zu sein, dass ich keinen Anstoß gegenüber dem anderen werde. Also nehmen wir diesen zweifachen Filter hier aus Vers 19 mit für unseren Umgang mit anderen. Erstens, wie dient es dem Frieden? Und zweitens, wie kann ich zur Erbauung des anderen dienlich sein? Und damit sind wir wieder bei diesem Aufruf in Römer 15, Vers 2. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Gut kann man auch übersetzen mit brauchbar oder nützlich. Und genau darüber sollten wir uns Gedanken machen. Ja? Gerade mit den schwierigen und komischen Geschwistern in der Gemeinde. Was ist denn brauchbar? Was ist nützlich für sie? Was ist gut für sie von meinem Umgang aus gesehen? Und zur Erbauung anderer beizutragen, fängt dort an, dass ich für das Glaubenswachstum anderer bete. Wir hatten das gerade schon. Und ich will uns an dieser Stelle mal eine Challenge für die Woche mitgeben. Und zwar, bete mal für die drei Personen in der Gemeinde um Glaubenswachstum, die dir am schwersten fallen, ja, die du am komischsten findest. Und im besten Fall gehst du nächste Woche nicht auf sie zu und sagst, ich habe die ganze Woche für dich gebetet. Ja? Das könnte nach hinten losgehen. Aber nimm diese Challenge mal mit. Bete für Menschen, die dir besonders schwer fallen, um Glaubenswachstum. Gebet für andere ist ein erster, sehr guter Schritt. Und es ist wohl der wichtigste Schritt, wenn ich zur Erbauung anderer beitragen will. Ein weiterer wäre dann, dass ich eine Person erstmal besser kennen und verstehen lerne. Und dazu gehört, dass ich sie erstmal so annehme, wie sie ist, so schwer das vielleicht auch manchmal sein mag. Ich glaube, wir sind ja alle ganz schnell dabei, dass wir Vorurteile entwickeln. Ne? Wir bekommen etwas mit oder wir machen eine Erfahrung und ziehen voreilige Schlüsse daraus. Aber Vorurteile werden oft dort begraben oder verändern sich zumindest, wenn ich eine Person besser kennenlerne, wenn ich mich ihr widme. Und wenn dieser zweite Schritt geschehen ist und ich eine Person etwas besser verstehe, dann ist es umso leichter zu überlegen, was kann denn ihr zur Erbauung dienen? Was braucht denn diese Person, um weiter zu wachsen? Und nicht selten ist es doch so, dass die Annahme einer anderen Person dann eine Beziehungsebene schafft und die ermöglicht es, irgendwann Dinge anzusprechen, wo man sonst wahrscheinlich nur vor die Wand fahren würde und nur als Angriff wahrgenommen würde. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man tun kann, die zur Erbauung anderer beitragen. Also zum Beispiel eine ermutigende Nachricht an jemanden kann ich schicken. Ja, eine Einladung zu uns nach Hause, um Gemeinschaft stattfinden zu lassen, um Austausch stattfinden zu lassen. Ein wertschätzendes Wort, ein Lob für etwas, das mir aufgefallen ist bei jemand anders. Meine Freude könnte ich darüber zum Ausdruck bringen, wenn ich vielleicht auch kleine geistliche Entwicklungsschritte bei jemandem sehe. Und konzentrieren wir uns doch darauf mal, gerade bei den Leuten, die wir komisch finden irgendwie oder die uns befremdlich wirken, dass wir auf ihre kleinen geistlichen Wachstumsschritte schauen und ihnen das vielleicht auch mal sagen sogar, wenn uns da was auffällt. Dass wir nicht die Unvollkommenheit nur sehen, sondern das Wachstum, was vielleicht Stück für Stück im Kleinen da stattfindet. Wir hatten in Römer 12 eine Auflistung und so einige Anhaltspunkte, die da drin waren. Wenn sich jemand fragt, wie kann ich denn zur Erbauung anderer beitragen? Und ich greife nochmal drei heraus, ohne die auszuführen. Das haben wir damals gemacht. Ihr seht das da in Römer 12, Vers 10, hieß es in Ehrerbietung, oder man könnte auch sagen, Wertschätzung soll einer dem anderen vorangehen. Ein paar Verse später, in Römer 12, Vers 13, heißt es, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil und nach Gastfreundschaft trachtet. Ja, das sind Dinge, die kann man ganz allgemein leben und sie werden zur Erbauung anderer anfangen beizutragen. Aber der erste Schritt, dass ich das tun kann, ist die gegenseitige Annahme. Und so wollen wir uns am Ende von diesem Punkt nochmal die Frage stellen, wen nimmst du an und wen siebst du vielleicht aus? Ja, von vornherein. Und wer auch immer dir da in den Sinn kommt, fang an, dafür zu beten, dass Gott dich gerade für diese Person zur Erbauung gebraucht. Dass du diesen Glaubensgeschwistern dienlich bist. Gerade für die, die du nicht in deinem Gemeindekader hättest. Das mag uns nicht leicht fallen, aber wenn wir dieser Annahme leben, dann folgen wir damit dem Vorbild Jesu. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Der heißt zweitens, durch Annahme Jesus nachahmen. Es geht um Vers 3 bis 7. Nachdem wir also diesen Appell hatten in Vers 2, dem Nächsten zu gefallen, zum Guten und zur Erbauung, kommt jetzt das Vorbild und die Kraftquelle dafür ab Vers 3 zur Sprache. Da heißt es dann in Vers 3, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und wir sehen mit diesem denn am Anfang von Vers 3 wird die Verbindung hergestellt zu dem, was da also vorher in den Versen der Fall war. Und der Gedanke ist hier, genauso wenig wie Christus sich selbst gefallen hat, also im Sinne von auf sich selbst bedacht war, und wie er anderen zum Guten und zur Erbauung dienlich war, sollen wir nun seinem Vorbild folgen. Das ist der Gedanke. Für Jesus ist nicht entscheidend gewesen, was ihm gefallen hat, was ihm zugesagt hat, sondern alle Zeit ging es ihm darum, den Vater zu verherrlichen, danach zu leben, was Gott gefällt. Und das hat er mehrfach deutlich gemacht. Ich habe mal eine Stelle nur mitgebracht aus Johannes 4, Vers 34, wo er zu seinen Jüngern gesagt hat, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringen. Ein absolut ehrenhaftes Ansinnen, was Jesus gehabt hat. Und obwohl es absolut richtig und ehrenwert war, schlug ihm dafür mächtig Gegenwind und Verachtung entgegen. Und dabei ist die Tatsache, dass Jesus um Gottes Willen leiden würde, schon viele Jahrhunderte vorher im Alten Testament angekündigt worden. Und unter anderem immer wieder auch in den Psalmen. Und so zitiert Paulus hier in Römer 15, Vers 3 aus einem messianischen Psalm, dem Psalm 69, die zweite Hälfte, Psalm 69, Vers 10, mit diesen Worten: Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das ist nur eine von vielen Belegstellen, die bereits im Alten Testament über die Leiden sprechen, die Jesus eines Tages unverdient treffen werden. Und Jesus war bereit, zurückzustecken und Leiden um anderer Willen zu tragen, nämlich um unserer Willen. Wir dürfen, um das sprachlich mal aufzugreifen, an dieser Stelle nie außer Acht lassen, dass Jesus der Stärkste überhaupt war, der Erhabenste überhaupt war, den es gegeben hat. Und er hat sich am meisten erniedrigt und die Schwachheiten der Kraftlosen getragen, nämlich meine Schwachheiten. Und nun versuchen wir mal, diesen Gedanken im Kontext hier zusammenzubringen, in dem Sinne. Ja? Also wenn Jesus sogar bereit war, seine Feinde zu ertragen und ihnen Gutes zu tun, ihnen zum Guten zu dienen, wie viel mehr sollten wir das für unsere Glaubensgeschwister tun? Oder um es mit den Worten von Benedikt Peters zu sagen, der dazu geschrieben hat: So weit ging der Herr in der Verleugnung seiner selbst. Was ist damit verglichen, der Verzicht auf eine Speise? Er bezieht sich auf die vorherigen Verse in Römer 14, wo es darum geht. Ja? Also, dass man auf eine Speise verzichtet oder auf irgendwas verzichtet, um kein Anstoß für den Bruder zu sein. Jesus lebte diese Aufopferung anderen gegenüber vor. Und jetzt sind wir gerufen, seinen Fußspuren zu folgen. Und das wird uns definitiv immer wieder herausfordern und oft auch nicht leicht fallen. Aber Gott gibt uns mindestens zwei bedeutsame Hilfen für diesen Weg in Vers 4 und 5. Da heißt es in Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das ist eine Aussage, die könnte man ganz allgemein gehalten bezogen auf die Bibel so treffen, definitiv. Hier ist es vor allem aber bezogen auf das Alte Testament, im noch engeren Kontext natürlich, im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Psalmzitat am Ende von Vers 3. Und wenn wir die Schriften des Alten Testaments lesen, da hineinschauen, dann werden wir eine ganze Reihe von Begebenheiten lesen, wo Gläubige herausgefordert waren, auszuharren. Und wo sie Entbehrungen auf sich genommen haben, anstatt sich selbst zu gefallen. Und ich bin so dankbar, ehrlich gesagt, wenn ich in die Bibel hineinschaue und die Geschichten von Menschen dort lese, dass da klar beschrieben ist, dass sie sich großen Herausforderungen gegenüber gesehen haben. Dass es nicht beschönigt wird, sondern dass da offensichtliche Kämpfe beschrieben sind, dass da nicht alles glatt ging und an verschiedenen Stellen auch die Gläubigen immer wieder von ihrer Schwachheit eingeholt oder damit konfrontiert wurden. Ich glaube, wenn man so durch die Bibel liest, dann sieht man, es gibt eigentlich keine biblische Geschichte von einem Gläubigen, die so reibungslos verlief. Ne? Denken wir an Abraham, an Mose, an Daniel, an David, an Ruth, an Esther, an Hannah. Denken wir an Jesus selbst. Alles Geschichten, die Herausforderungen mit sich gebracht haben. Ja, und es sind diese realitätsnahen Überlieferungen, die doch für uns so ermutigend sind. Weil auch wir auf unserem Weg mit Jesus verschiedene Herausforderungen erleben werden. Die würden ganz unterschiedlich sein. Aber vor allem ist es so ermutigend zu sehen, dass Gott seine Leute immerhin durchgetragen hat. Und dass er ihr Vertrauen belohnt hat. Und gerade da, wo es lange Durststrecken gab und wo sie herausgefordert waren, auszuharren, wo das besonders langwierig war, da ist Gott doch immer zum Ziel gekommen. Und das macht uns die biblische Geschichte an so vielen Stellen deutlich. Und all das, so heißt es hier, ist aufgeschrieben zu unserer Belehrung. Das heißt, dass wir dadurch lernen über uns und vor allem über Gott. Und es ist uns aufgeschrieben, überliefert worden, so heißt es weiter, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Damit wir den Kopf nicht hoffnungslos sinken lassen, sondern uns durch so manchen Leidensgenossen aus Gottes Geschichte, aus dem Alten Testament, ermutigt werden, dran zu bleiben, auch Widrigkeiten standzuhalten. Und vielleicht, machen wir es persönlich, geht es dir gerade so, dass du in Herausforderungen steckst, vielleicht beruflich, vielleicht gesundheitlich, vielleicht familiär, vielleicht erlebst du auch Anfeindungen für deinen Glauben im Moment. Oder du hast irgendwo auch Probleme mit anderen Gläubigen. Dann darfst du wissen, dass Herausforderungen im Leben eines Gläubigen nichts Unnormales sind, sondern ganz im Gegenteil. Du darfst dich ermutigen lassen. Du darfst dich davon anspornen lassen, von dieser Wolke von Zeugen, die uns im Glauben vorangegangen sind und die durch Gottes Gnade zum Ziel gekommen sind. Davon spricht Hebräer 11 und Hebräer 12, Vers 1, da kommt dieser Begriff Wolke von Zeugen. Und wenn du merkst, ja, ich bin gerade irgendwie angeknackst, ich bin herausgefordert, ich bin vielleicht auch entmutigt, dann nimm doch das als Anhaltspunkt für die kommende Woche, eine Geschichte aus dem Alten Testament, die vorzunehmen und intensiver dich da nochmal hineinzubegeben und die Treue Gottes so wirklich dir nochmal neu vor Augen zu malen. Zum Beispiel könntest du dir das Buch Ruth anschauen, mit seiner ganzen Dynamik. Versetz dich hinein in Ruth, in Naomi, in das, was da so gewesen ist. Oder vielleicht auch die ersten Kapitel vom Buch Daniel, die Geschichte mit all den Herausforderungen, was da war. Ja, Gott will uns, Gott will dich, gerade dann, wenn es nicht rund läuft, ermutigen durch seine Schriften. Aber es gibt etwas weiteres, was Gott uns neben seinem Wort gegeben hat. Da heißt es in Vers 5 weiter: Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Und hier werden jetzt diese Begriffe aufgegriffen, ja? Ausharren und Ermunterung oder Trost könnte man auch übersetzen, diese Begriffe aus Vers 4, und sie werden Gott in seinem Wesen zugeschrieben, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Und hier wird so deutlich, er gibt seinen Leuten das nötige Ausharren. Und auch übersetzen Durchhaltevermögen oder Standhaftigkeit. Und er gibt auch die Ermutigung und den Trost und wenn nötig auch die Korrektur manchmal. Und wenn Gott uns dieses Durchhaltevermögen nicht geben würde und wenn Gott uns nicht immer wieder ermutigen würde, dann hätten wir definitiv an vielen Stellen längst aufgegeben. Und das gilt mitunter auch für das Zusammenleben in einer Gemeinde. Ich will das mal ein bisschen salopp ausdrücken. Ja, wenn Gott den Laden hier nicht zusammenhalten würde, dann wäre der Laden hier längst dicht. Wenn Gott den Laden nicht zusammenhalten würde, dann wäre der Laden hier längst dicht. Gilt nicht nur für unsere Gemeinde, gilt auch für alle anderen Gemeinden. Aber Gott hält seine Gemeinde zusammen. Und zwar wie? Indem er die Gesinnung des Einzelnen Jesus ähnlicher macht. Und dementsprechend ist es auch der Wunsch, den Paulus hier in Vers 5 wie ein Gebet formuliert. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Das bedeutet an dieser Stelle nicht, dass wir alle in allem exakt gleich denken, sondern dass wir wie Jesus nicht auf uns selbst bedacht sind, sondern bereit sind, anderen zu dienen. Wir sollen diese Gesinnung Jesu haben, die nicht den eigenen Vorteil sucht, die nicht sich selbst zur Schau stellen will, die auf das Wohl anderer abzielt, die dem Leib dienlich ist und deren höchstes Ziel es ist, Gott zu verherrlichen. Das ist die Gesinnung Jesu. Und wenn diese Dinge in unserem Leben wachsen, wenn diese Gesinnung Jesu in unserem Leben wächst, bei vielen in der Gemeinde, dann wächst Gemeinde und dann geschieht eins, nämlich Gott wird verherrlicht. So heißt es hier weiter in Vers 6, ja, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Genau das sollte das Bestreben jeder Gemeinde, sollte auch das Bestreben jedes einzelnen Gemeindegliedes sein. In Einmütigkeit, in Übereinstimmung, Gott zu loben, ihm alle Ehre zu bereiten. Und das kann nur funktionieren, wenn jedes einzelne Glied sich leiten lässt vom Haupt der Gemeinde, von Jesus selbst und davon prägen lässt. Es wäre doch fatal, wenn das Haupt der Gemeinde, Jesus selbst, das Ziel verfolgt, den Vater zu verherrlichen, während sich seine Glieder über unbedeutende Fragen streiten und damit der ganze Haussegen des Vaters eigentlich schief hängt. Umso wichtiger ist es, dass jeder von uns immer wieder aufs Neue seine eigene Gesinnung vor Gott und vor seinem Wort prüft. Und auch gerade in den Situationen, wo Menschen sind in der Gemeinde, die mir missfallen. Gerade da sollten wir uns die Frage stellen, worum geht es mir wirklich? Geht es mir um Gottes Ehre oder um irgendetwas anderes? Schlussendlich hat Jesus uns ein Vorbild der Annahme gegeben, das eindrücklicher nicht sein könnte. Und nun ruft er uns in Vers 7 auf seinem Beispiel zu folgen. Da heißt es, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und Vers 7 beginnt mit diesem Wort, deshalb. Und es schafft einen Rückbezug zu allem, was dann vorher so schon gesagt wurde. Ja? Deshalb, weil Jesus uns ein Vorbild gegeben hat. Deshalb, weil der Gott des Ausharrens und der Ermunterung euch die Kraft dazu geben will, euch dazu befähigen will. Und vor allem deshalb, damit Gott verherrlicht wird, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Nehmt einander auf, oder die Schlachter übersetzt, nehmt einander an, so könnte man das auch wiedergeben. Es kann auch so viel bedeuten, wie einander willkommen heißen. So wie wir jemanden herzlich begrüßen, wenn er oder sie uns besuchen kommt. Oft gehen wir vielleicht hoffentlich auch mit Freude zur Tür und heißen ihn herzlich willkommen. Genauso sollen wir einander herzlich willkommen heißen in der Gemeinde. Sollen einander aufnehmen, und zwar ohne Vorbehalte. Nun müssen wir realisieren, dass die Gemeinde nicht unser Haus ist, sondern das Haus des Vaters, und er hat Menschen aufgenommen, die wir wohl nicht reingelassen hätten. Ja, das ist einfach so. Und bildlich gesprochen ist das fast so, ja, als würde Gott dich zur Tür seines Hauses schicken und sagen, guck mal, da ist ein Familienmitglied, vielleicht auch ein neues Familienmitglied, so, jetzt heißt den mal herzlich oder die mal herzlich willkommen. Und wie Kinder manchmal so sind, denken sie sich, ne, das mache ich nicht. Ja, da habe ich keinen Bock drauf, der ist komisch, außerdem will ich mit dem gar nichts zu tun haben, mein Bruder oder meine Schwester, die soll gehen. So denken wir dann. Und ich glaube, wir Kinder Gottes, wir können da manchmal ganz schön bockig und verschlossen sein, bis wir uns einer Sache bewusst werden, die unser Herz weich werden lässt. Das ist die Mitte von Vers 7. Wie auch der Christus mich aufgenommen hat. Immer dann, wenn ich realisiere, welche Annahme Christus mir entgegengebracht hat und dass ich ohne seine Gnade und ohne seine Erlösung niemals im Haus des Vaters gelandet wäre, wenn ich das realisiere, dann lässt das unsere Herzen weich werden. Und dementsprechend ist dieser Zusammenhang hier so deutlich. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat. Und wenn du Christ bist und das Evangelium verstanden hast, dann weißt du, wie unausstehlich du als Sünder vor Gott eigentlich warst. So unannehmbar und abstoßend Menschen für uns auch sein mögen, ich, Daniel, der Sünder, du, setzt deinen Namen ein, der Sünder, sind für den heiligen und gerechten Gott noch viel unannehmbarer gewesen. Für den Gott, ja, dem wir alles verdankt hatten, hatten wir nichts als Rebellion und Ablehnung übrig. Statt ihn zu ehren, ihm gehorsam zu sein, haben wir einfach unser eigenes Ding gemacht. Und Gott hätte allen Grund gehabt, uns in den Wind zu schießen und abzulehnen. Er hätte mich für immer und ewig ablehnen müssen. Aber er sendet seinen eigenen Sohn. Er sendet Jesus Christus, um für mein Versagen, für meine Sünde am Kreuz zu sterben und so den Weg ins Haus des Vaters zu ermöglichen. Und Jesus ruft bis heute Menschen auf, von ihrem Weg ohne ihn umzukehren und unsere Sünden ehrlich vor ihm zu bekennen. Und im Glauben anzunehmen, dass er auch für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und dass ich nur durch ihn, durch diesen Kreuzestod, ewiges Leben beim Vater haben darf. Und vielleicht sitzt du hier und kannst es von dir noch gar nicht so sagen, dass du sagen kannst, ja, ich bin gerettet, ich gehöre zu diesem Haus des Vaters. Und du hast Jesus noch nicht als deinen Herrn persönlich angenommen, dann ist heute ein guter Zeitpunkt, Jesus aufzunehmen und dabei zu erleben, wie wunderbar das ist, dass er dich bedingungslos aufnimmt. Ja, und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann kommen wir gerne nachher ins Gespräch. Viele von uns aber haben das erlebt, dass sie durch Jesus ohne jede Gegenleistung aus Gnade in Gottes Familie aufgenommen wurden. Und nun gehörst du zum Gnadenkader. Nicht durch deine Leistung, sondern durch Gottes Gnade. Und jetzt ist es deine und meine Aufgabe, all deinen Glaubensgeschwistern mit der gleichen Annahme, dieser bedingungslosen Annahme entgegenzutreten, wie Jesus das uns gegenüber getan hat. Und wir wollen uns die Frage gefallen lassen, wie steht es denn um meine Annahme nach dem Vorbild Jesu anderen gegenüber? Welche Kriterien, welche Bedingungen stelle ich vielleicht insgeheim eigentlich auf, damit ich jemand anders annehme? Wir müssen ihn verstehen, ja? Christus hat Gott verherrlicht, indem er Sünder wie dich und mich angenommen hat. Und wir können und sollen Gott verherrlichen, indem wir Sünder, andere Sünder, bedingungslos annehmen. Und immer, wenn du dich schwer tust, deinen Glaubensbruder, deine Glaubensschwester anzunehmen und sie oder ihn herzlich willkommen zu heißen, wenn der Vater dich dahin schickt zur Tür oder wohin auch immer, dann erinnere dich daran, wie Christus dich, schwierigen Fall, aufgenommen hat in seine Familie. Dieses Grundprinzip hier in Vers 7, das ist eins, was nicht nur hilfreich ist für das Zusammenleben in der Gemeinde, sondern auch für viele andere Kontexte. Denken wir zum Beispiel an die Ehe. Ja? Wie wunderbar kann eine Ehe, eine gelingende Ehe aussehen, wenn man das miteinander lebt, dieses gegenseitige Annehmen nach dem Vorbild Christi oder auch für eine Familie. Und schlussendlich hatte Gott schon lange im Sinn, diese Einheit durch Jesus zu schaffen. Und ganz besonders zwischen Juden und Heiden. Und das führt uns zu unserem dritten, kurzen Punkt noch. Der heißt, drittens, durch Annahme Gottes Werk fördern. Da heißt es in Vers 8 und 9, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und mit diesen Versen greift Paulus nochmal eine Thematik auf, die wir im Römerbrief schon an verschiedenen Stellen gehabt haben, vor allem in Römer 9 bis 11, nämlich diese Thematik, dass Christus gekommen ist, nicht nur für Juden, nicht nur für Israel, sondern auch Nichtjuden hat er erlöst, hat sie aufgenommen. Hier heißt es, Jesus kam als Diener der Beschneidung, also als Jude, und er ist in die Bündnisse und in die Verheißungslinien eingetreten, die Gott gegeben hat. Denken wir zum Beispiel an dieses Bündnis mit Abraham vor allem, ja, dem er verheißen hat, dass in seinem Samen alle Völker gesegnet werden sollen, 1. Mose 12, Vers 3. Oder auch später dann in die Linie Davids ist er eingetreten, dem Gott ein ewiges Königtum verheißen hat, in 2. Samuel 7. Und Gott hat Wort gehalten und diese Verheißungen den Vätern gegenüber durch Jesus bestätigt. Er hat sie wahrgemacht. Aber wir haben im Römerbrief immer wieder auch schon deutlich gesehen, dass Gott Menschen aus allen Nationen, also auch Nichtjuden, sein Erbarmen geschenkt hat. Und Jesus ist nicht nur zur Erlösung Israels gekommen, sondern als Retter der Welt. Das wurde durchweg deutlich. Und das war keine neue spontane Idee von Gott, als er gemerkt hat, die Juden lehnen irgendwie meinen Sohn ab, ja, den Messias ab, also gucken wir mal, was machen wir denn dann? Nein, das war etwas, was schon immer der Plan Gottes gewesen ist. Und um das zu belegen, führt Paulus nun aus allen wesentlichen Teilen des Alten Testaments, also aus dem Gesetz, aus den Schriften und aus den Propheten, Belege an, die davon zeugen, dass Gott die Nation schon immer mit auf dem Plan hatte. Gehen wir da nur ganz kurz einmal durch. Das Zitat hier in Vers 9, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen, hat seinen Bezugspunkt im Psalm 18, Vers 50. Vers 10 heißt es dann weiter, und wieder sagt er, seid fröhlich in Nationen mit seinem Volk. Und das kommt aus dem Abschlusslied von Mose, aus 5. Mose 32, Vers 43, das letzte Lied, was Mose nochmal so gegeben hat, kurz vor seinem Tod. Und dort hat er bereits deutlich gemacht, dass die Nationen gemeinsam mit den Juden fröhlich sein werden. In Vers 11 ist dann ein Zitat aus dem kürzesten Psalm der Bibel, Psalm 117, Vers 1 ist das. Und wieder lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und dieser Psalm hat zwei Verse und er spricht schon davon, ja, dass alle Nationen aufgefordert werden, Gott zu loben und zu preisen. Und in dem Vers 2 im Psalm 117 wird dann die Gnade und Treue Gottes hervorgehoben. Und zuletzt hier in Vers 12 wird Jesaja 11, Vers 10 aufgegriffen, wenn es da heißt, und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Und auch hier kommt also die Hoffnung der Nationen, der Völker auf diesen Nachkommen Davids, Isai ist der Vater von David, auf den Nachkommen Davids, auf Jesus selbst bereits zum Ausdruck. So, und Paulus zitiert also hier aus den Schriften, ja, exemplarisch hier die Psalmen, aus dem Gesetz, aus Mose und dem Propheten, exemplarisch hier Jesaja. Und er lässt jedem Leser in Rom deutlich werden, dass Gott schon immer nicht nur das Volk Israel, sondern alle Nationen im Blick hatte, wenn es um das Kommen des Messias gehen sollte. Und jetzt ist der Gedanke hier, wenn das schon immer Gottes Plan und Absicht gewesen ist, dieses Werk zu vollbringen, wer sind wir dann, dass wir andere ablehnen? Ja, und das ist das, was vorwiegend wahrscheinlich die jüdischen Leser ansprechen sollte an dieser Stelle, ja, die Heiden ja nicht annehmen wollten, die da abgestoßen haben. Aber noch mal ein bisschen weiter gedacht für uns, übertragen wir es für uns. Ja. Wenn es Gottes Werk ist, dass er in seiner Gnade Menschen durch Jesus Christus in seiner Gemeinde vereinen will und aufgenommen hat, wer sind wir dann, dass wir uns querstellen, den, für den Christus gestorben ist, abzulehnen? Sollten wir nicht vielmehr Förderer von Gottes Werk sein, anstatt das Werk Gottes zu gefährden oder sogar zu zerstören? Und auch hier wollen wir uns die Frage stellen, bin ich persönlich ein Förderer von Gottes Werk oder bin ich einer, der es vielmehr gefährdet, ein Störenfried? Es ist völlig klar, dass keiner von uns das aus sich selbst heraus vollbringt, sondern dass wir die Kraft und die Hilfe von Gott selbst dazu brauchen. Und Paulus schließt dementsprechend mit dem Vers 13, wenn er da schreibt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist der Gott der Hoffnung selbst, der uns erfüllen will und erfüllen muss, womit mit aller Freude und allem Frieden, damit unsere Hoffnung und Kraft nicht schwindet. Und er gibt gerne die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir diese Einheit und diese Annahme leben können. Und Paulus greift hier in diesem Vers 13 nochmal den Kernpunkt aus Römer 14, Vers 17 und 18 auf, wo er gesagt hat, wir finden dort die gleichen Begriffe. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Das hat Paulus dort geschrieben, ein paar Verse später, also hier in Römer 15, Vers 13. Dieser Wunsch und dieses Gebet, dass Gott selbst durch seinen Geist die Erfüllung schenkt mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Und ich hoffe, ein jeder von uns kann sich da mit einklingen, in dieses Gebet, in diesen Gebetswunsch und sagen, ja, ich wünsche mir, Herr, dass du mich erfüllst mit Freude und mit Frieden im Glauben. Und ich wünsche mir, dass du mich schlussendlich zu einem starken und hoffnungsvollen Förderer von deinem Werk machst, damit Gemeinde weiter wachsen kann, auch hier Gemeinde in Bayreuth. Nehmt einander an, war unser Thema heute Morgen und war auch zugleich der Appell an jeden von uns heute Morgen. Und drei Dinge haben wir uns dazu angeschaut. Erstens, durch Annahme andere erbauen. Zweitens, durch Annahme Jesus nachahmen. Und drittens, durch Annahme Gottes Werk fördern. Und ich weiß nicht, was dir konkret durch den Kopf gegangen ist oder wer dir konkret durch den Kopf gegangen ist heute Morgen, wenn es um diese bedingungslose Annahme geht. Aber wir wollen uns diesen Appell Gottes von heute Morgen zu Herzen nehmen. Und wir wollen unserem Cheftrainer, Jesus Christus, sehen und wollen ihn von ihm motivieren lassen, wollen seinem Vorbild folgen und wollen uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes füllen lassen mit Freude und Frieden im Glauben, um das leben zu können. Und in diesem Sinne will ich gerne schließen, nochmal mit diesem Aufruf aus Römer 15, Vers 7 und dem Zuruf aus Römer 15, Vers 13. Römer 15, Vers 7 heißt es, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Und dann dieser Zuruf in Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen jetzt einen kleinen Moment stehen lassen und vielleicht einfach ganz persönlich auch vor den Herrn kommen, ihm das bringen, was uns durch den Kopf geht, um seine Kraft bitten. Und gerade dort, wo wir merken, da sind Menschen, mit denen wir uns schwer tun, einfach ganz bewusst auch vor ihnen kommen damit. Und dann stehen wir auf und wollen auf Christus schauen in drei Liedern.